willkommen noch einmal. In diesen Wochen im Sommer haben wir das Predigtthema changed, verändert. Und das Leben dieser Leute, in ihre Gedanken, das, was ihnen wichtig ist. Und das wollen wir heute weitermachen. Heute und auch nächste Woche nochmal wird jemand hier predigen, der sonst eher nicht hier vorne steht. Und ich freue mich auf den Tag heute, auf den Sonntag heute. Nochmal nach vorne. Nimm bitte Platz.
Dankeschön.
Wir haben ja ein paar Minuten vor uns. Herbert, du bist schon einige Jahre hier in der Gemeinde und ich glaube, viele Leute haben dich schon gesehen, aber natürlich ist es so in der Gemeinde von 200 Leuten, dass nicht jeder jeden kennt. Erzähl doch mal, du hast so eine besondere Erfahrung gemacht jetzt im Winter, glaube ich, als wir so noch diese Corona-Eingangskontrolle hatten, die wir vielleicht im nächsten Winter wieder haben werden.
Ich hoffe nicht.
Lasst uns schon mal dafür beten, genau.
Ja.
Du bist reingekommen, wie du immer gerne zum Gottesdienst kommst.
Ja.
Was ist dann passiert?
Ja, es haben ja verschiedene Leute die sogenannte Einlasskontrolle gemacht. Oft der Martin, der kennt mich und ich kenne ihn. Und ab und zu der Rico, ist das richtig? Rico heißt es so, ja. Stimmt. Und der kennt mich auch und ich kenne ihn. Wir treffen uns oft hier in Kelsterbach. Und dann war an dem Sonntag ein junger Mann, ein schlanker junger Mann, ich kenne ihn nicht und bis jetzt weiß ich nicht, wer das war. Ich bin an ihm vorbei, habe meinen Hut in die Garderobe gebracht, meine Jacke ausgezogen, bin zurück und habe ihn gefragt, hast du mich abgehakt? Ja. Ich sage, du kennst mich doch gar nicht. Doch, ich weiß, wer du bist. Aber die anderen, die davor und danach stehen, die kenne ich alle nicht. Also das hat mich erstaunt, dass der junge Mann mich kennt. Ich weiß gar nicht, ob er heute hier ist. Nee, es meldet sich keiner. Ja, also ich bin wahrscheinlich bekannter, wie ich gedacht habe.
Und das könnte sich jetzt durch diesen Sonntag nochmal verschärfen, diese Situation. Also wir nehmen es nicht auf, ne? Also von daher können wir es nicht im Internet groß verbreiten, aber wir werden deine Predigt als Tonspur aufnehmen und dann hoffentlich über unsere Homepage verfügbar machen. Mhm. Das heißt, man kann dich dann nochmal nachhören und dann wirst du vielleicht ein bisschen bekannter noch. du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du schon als Kind auch in einer christlichen Gemeinde groß geworden bist, so mit dem christlichen Glauben sehr früh Kontakt bekommen hast. Du hast dreimal die Kinderbibel durchgelesen, hast du mir gesagt.
Ja.
Gut, da sind auch viele Bilder drin natürlich, ja, aber...
Ja, aber früher waren nicht so viele Bilder wie heute in der modernen.
Okay.
Also, erstes Mal schwarz-weiß. Und auch nicht in der Menge, so wie das heute in der Kinderbibel üblich ist.
Also es war dann doch schon Arbeit,
es war
nicht nur Freude.
Mindestens 80% Text, wenn nicht 90.
Okay, das klingt schon fast nicht mehr nach Kinderbibel, gut. Mhm. Aber du hast auch viele, viele Evangelisationen überstanden, hast du mir gesagt, ohne wirklich eine Entscheidung zu treffen für dein Leben, wem du folgen willst.
Ja. Also ich habe oft persönlich gehört und gespürt auch, Gott spricht mich persönlich an. Nach dem Wort, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und ich habe mein Herz verstockt. Ich habe diesem Verben von Jesus nicht nachgegeben. Und das habe ich auf dem Camp auch schon gesagt, hauptsächlich deswegen, weil ich mich geschämt habe, mich zu Jesus zu bekennen. Vor meinen Freunden und Arbeitskollegen oder auch Familie. Ich bin so mitgeschwommen in der Gemeinde und ich weiß es, willst du noch mal extra fragen, was ich erlebt habe? was der Älteste mich...
Wenn du das selber von dir aus erzählst, brauche ich dich gar nicht fragen. Nee.
Also ich habe das Christsein so gut gespielt, wirklich, dass eines Tages der Älteste mir gesagt hat, wir wollten mit dem Chor singen bei einer Evangelisation, sagte, Herbert, heute Abend gibst du ein Zeugnis. Ich habe mich überhaupt nicht bekehrt, ich bin überhaupt kein Kind Gottes. Aber er hatte den Eindruck, der Herbert ist ganz okay. Und ich bin heute dankbar, dass es an diesem Abend nicht zu diesem Zeugnis gekommen ist, weil ich hätte nur gelogen. Von A bis Z.
Ja, so ein Fake.
Ja.
Alternative Wahrheiten. Ja. Ja. Alternative Fakten. Aber irgendwann kam dann doch diese Situation, dieses Heute,
ja.
wenn du meine Stimme hörst, verstock dein Herz nicht. Wie hast du das erlebt? Du hast mir etwas von zwei Stimmen erzählt.
Ja, aber ich will noch was davor.
Ja.
Das ist mir gerade im Moment noch eingefallen. Da hatten wir auch eine Evangelisation mit der Bibelschule Prage. Also ist die bekannt oder? Egal, mir, jedenfalls... Ja. Haben die öfters bei uns...
Kannst du ja nochmal aufzeigen lassen.
Sieht
gut aus. Ja.
Das sind schon einige, die das kennen. Jedenfalls ein Team von der Bibelschule Prage hat die Evangelisation durchgeführt. Einer der Schüler wohnte bei meinen Eltern. Und der hat mich gleich am Anfang so ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Herbert, wie ist denn mit dir so? Und ich habe mich da so gewunden... weil ich hatte kein Zeugnis. Und im Laufe der Woche kam er noch, also wir begegneten uns, und dann sagte er zu mir, Herbert, dein Vater und ich beten Sturm für dich, dass du es schaffst. Das hat bei mir wie ein Blitz eingeschlagen. Mir war bewusst dann, er wusste, dass ich noch kein Kind Gottes bin. Und mein Vater hatte auch lange Jahre gedacht, oh, der Herbert ist ganz okay. Aber in Zusammenarbeit mit diesem Schüler, der es sehr genau nahm, haben sie dann gemeinsam für mich gebetet. Und die ganze, jetzt könnte ich eine halbe Stunde über diesen Moment erzählen, wie ich versucht habe, da überhaupt nicht hinzugehen zu dieser Veranstaltung, weil ich wusste, was mich dort erwartet. Da wird Jesus verkündigt und da wird aufgerufen, Jesus nachzufolgen und vielleicht noch möglichst nach vorne zu kommen. Also das habe ich so von mir. Aber am letzten Abend, das war der Samstag, ich bin nicht hingegangen, ich bin zu Hause geblieben, aber Jesus hat so intensiv mit mir gearbeitet, mein Herz schlug bis zum Hals raus und Jesus sagte wörtlich zu mir, heute rufe ich dich zum letzten Mal. Das habe ich ganz deutlich gehört. Und dann war aber auch noch eine andere Stimme, die sagte, du brauchst dich nicht zu bekehren, du bist ja schon Christ. Schätz mal, welche die andere Stimme war. Ja? Für mich war es damals eindeutig, das war der Teufel. Der wollte nicht, dass ich mich bekehre. Er hat erlaubt oder bejaht, dass ich christlich bin und fromm und religiös. Aber mich bekehren, das wollte er verhindern. Und dann habe ich ganz alleine zu Hause das sogenannte Übergabegebet gesprochen. Dadurch, dass ich schon x Jahre in der Gemeinde war, wusste ich alles, was ich beten musste. Und was passiert, wenn ich mein Leben ganz Jesus gebe. Und das habe ich dann erlebt.
Ich finde diesen Satz, heute rufe ich dich zum letzten Mal, so heftig, dringend.
Ja, in meinem Hauskreis würde der eine oder andere sagen, Herbert, das glaube ich nicht. Wir haben doch einen lieben Gott und er ist gnädig und barmherzig. Aber diesen Satz brauchte ich, weil ich eine harte Nuss war. Ja, Jesus hat mir die Pistole vor die Brust gehalten und gesagt, heute rufe ich dich zum letzten Mal. Nach außen war ich so ein weichgespülter, braver Junge. Aber in meinem Herzen, das war wie Beton. Da kam Jesus nicht rein. Aber nachdem er das so gesagt hatte, da brach mein Herz auf und ich habe ihn reingelassen.
Das freut mich sehr. Und ich freut mich sehr, dass du dann auch eine echte Entwicklung gemacht hast in deinem Glauben, dass sich wirklich was verändert hat. Mhm. Ich habe dich kennengelernt in verschiedenen Begegnungen. Wir waren ja schon mal ein paar Mal frühstücken und dich schon zu Hause besucht und habe dich immer, wenn wir miteinander geredet haben, erlebt als jemand, der nicht nur gerne über die Bibel redet, sondern der auch bei jeder Gelegenheit Liedverse zitiert und sagt, ja, ich habe ja mal viel gesungen, ich habe einen Chor geleitet und habe so viele Lieder und die machen wirklich was mit mir. Erzähl doch mal was dazu. Was macht das mit dir? Warum ist dir das so wichtig?
Also ich habe immer schon gern gesungen und das hat auch damit zu tun, meine Mutter, die hat von Kind auf oder von Jugend auf gesungen, in Singkreisen, im Chor, bis ich dann später den Chor, den ich geleitet habe, ich den aufgegeben habe, dann hat sie auch aufgehört zu singen. Aber ich weiß nicht, wo es herkam. Jedenfalls habe ich gern gesungen und die Lieder haben sich so eingeprägt bei mir. Und ich glaube, ein Grund war, dass die Halbwertszeit der Lieder damals viel, viel länger war. Verstehst du, was ich...
Ja, man hat die öfter gesungen.
Unsere nicht so Vorfahren, die haben 300 Jahre aus einem Buch gesungen. Meine Eltern vielleicht 30 Jahre aus einem Buch. Dann wurde das weg und dann kam ein neues Buch auch. Dieses Buch hat höchstens 20 Jahre gelebt und dann wurde es auch weggelegt. Meine Erfahrung und meine Beobachtung ist, dass die alten Lieder mehr in die Tiefe gehen und eine tiefere Aussage haben. Ich möchte auch nachher zum Schluss ein altes Lied, einen Vers vorlesen, was dieses Gewicht noch hat. Also nichts gegen die Lieder, die heute gesungen werden, aber ich bin jetzt gut über 70 Jahre alt, ich habe so manches durchlebt, so manche Liedepochen und der Trend hat sich dahin entwickelt, dass wir heute Lieder singen, die leichter, lockerer und für alles gültig sind.
Wobei das, glaube ich, auch immer etwas mit der eigenen Biografie zu tun hat, ne?
Ja.
Also man sagt auch, Theologie ist immer auch Biografie.
Mhm.
Das, was ich glaube, ist sehr von dem geprägt, was ich auch erlebt habe. Und du bist natürlich auch mit diesen Liedern groß geworden, ja? Ich liebe auch noch Paul Gerhardt Lieder mit 7 bis 9 Strophen, ne?
Mhm.
Das hat was.
Ja.
Ja, muss die Predigt auch nicht mehr so lang sein danach, weil da steht schon, der hat schon alles gesagt.
Ja.
Ja. Und weil dir das so wichtig ist, macht das dein Leben so aus. Und
ja,
das ist gut, dass das so ist.
Ja.
Und es ist gut, dass du das nicht vergessen hast, was du schon gelernt hast. Ja. Aber Herbert, du bist auch nicht nur in der Gemeinde unterwegs, du bist auch ein Mensch, der viel draußen ist. Du hast interessante Hobbys. Was machst du denn so richtig gerne?
Also mittlerweile hat sich beschränkt auf Fahrradfahren. Ich habe mir vor 2 Jahren ein E-Bike zugelegt und mit dem habe ich gestern habe ich die 12.000 Kilometer drauf gefahren. Und das macht mir Freude. Vor dem Fahrradfahren war es Motorradfahren. Ungefähr 17 Jahre habe ich Motorrad gefahren und das auch mit großer Freude. Bin 3-mal durch die Alpen gepäst, x Pässe überfahren und so weiter. Und dazwischen war ich mit meiner Frau noch 18 Monate am Stück mit dem Wohnmobil unterwegs. Das war auch ein tolles Hobby, was wir leider durch gewisse Umstände aufgegeben haben. Und ich esse und trinke gerne. Ja, wir waren jetzt auf Rhodos und hatten All-In gebucht. Und das Buffet so 8 Meter lang, da habe ich schon zugegriffen. Aber ich habe schon wieder 1 Kilo abgenommen nach Rhodos.
Du bist ein Held, Herr. Du bist echt ein Held, Herbert. Das ist so ein Buffet ist immer eine Kombination aus, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und führe mich nicht in Versuchung. Ne?
Ja, ja.
Das ist so richtig schwierig. Ja. Aber du bestehst die Prüfung und das finde ich gut. Du lässt dich herausfordern und du forderst aber auch andere Menschen heraus. Ne? Du leitest seit einigen Jahren in dieser Gemeinde einen Hauskreis. Warum machst du das? Du hast gesagt, du bist jetzt gut über 70, hast du gesagt. Das ist doch Stress, so einen Hauskreis leiten, oder?
Für mich mittlerweile überhaupt nicht. Ich habe so liebe Leute im Hauskreis.
Ja, die kamen eben auch und sagten, hier ist dein Fanclub.
Ja. Ich würde lügen, wenn ich es anders sagen würde. Ich bin gerne mit ihnen zusammen und sie auch mit mir. Und als ich hier in die Gemeinde kam, habe ich erstmal mit Bibelkreis und mit Hauskreis Pause gemacht. Sonst habe ich immer Hauskreis und Bibelkreis besucht. Und dann kam mir die Idee, einen Hauskreis zu gründen. Und dann kam es aber anders. Da kamst du und hast gesagt, Herbert, kannst du dir nicht vorstellen, den Hauskreis zu übernehmen? Das war noch ein anderer wie der. Der hat sich leider aufgelöst. Gibt verschiedene Gründe, warum. Aber diese Arbeit mache ich gerne. Und das macht mir auch immer Freude. Also wir treffen uns hier im Gemeindehaus, wenn ich nach Hause fahre, bin ich immer erfüllt. Ja, so ist es.
Das war ein sehr schönes Zeugnis auch für den Hauskreis. Vielen Dank, Herbert. Herbert, jetzt würden wir eigentlich auch gerne wissen, was du auf dem Herzen hast für uns und würden gerne deine Predigt hören. Bevor du das tust, möchtest du noch was sagen, was dir wichtig ist? Was dir auch noch wichtig ist? So.
Ich habe jetzt nichts Direktes auf
Sonst,
Lager mehr.
Wenn es dir noch einfällt, kannst du es ja einfach auch noch einbringen.
Vielleicht noch eins. Ich würde es nicht unbedingt Predigt nennen, was ich sagen will. Ich will einfach was erzählen. Einmal, was ich selbst erlebt habe und vor allen Dingen, was ich in der Bibel gefunden habe. Da möchte ich eigentlich meinen Fokus drauf legen und erzählen, was für Entdeckungen ich da gemacht habe.
Sehr gerne.
Ja?
Sehr gerne. Gott macht da so oder so was draus.
Okay.
Und dafür würde ich gerne auch noch beten, dass Gott dich da wirklich lernt und weitergeht. Ich danke dir für seine Bereitschaft, uns als Gemeinde etwas von dem weiterzugeben, was du ihm aufs Herz gelegt hast. Und dazu segne ich dich auch, Herbert, dass du die Worte Gottes sagen kannst, das, was Gott für jeden von uns vorbereitet hat. Und dass du darin alle Freiheit hast, keine Angst, sondern mutig und entschlossen, das, was der Herr dir ins Herz gelegt hat. Dazu segne ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen. Dankeschön.
Gerne.
Mit Notenständer kann ich umgehen.
Ja, willst du es noch höher haben?
Ich mache es noch ein bisschen höher. Okay, danke schön. Als Uwe mich, der Uwe hat, ist gnädig mit mir umgegangen. Er hat mich lange vor diesem Tag hat er mich gefragt, Herbert, könntest du dir vorstellen, an einem Sonntag mal ein Zeugnis zu geben und etwas zu sagen? Und nach 3-4 Wochen hat er mich dann wieder, glaube ich, angeschrieben über WhatsApp. Hast du dich entschieden? Ja, Herbert, hast du dich entschieden? Und ich habe dann zaghaft Ja gesagt. Abend, das war Dienstag, abends im Hauskreis habe ich erzählt, dass Uwe mich gefragt hat und dass ich Ja gesagt habe. Und ich habe gedacht, die Leute vom Hauskreis sagen, ach Herbert, lass das lieber sein. Und stattdessen, juhu Herbert, an dem Sonntag kommen wir alle. Da konnte ich schlecht absagen wieder. Ja, also das war der Beginn und Gott hat mir einige Gedanken geschenkt und ich will versuchen, die auf die Reihe zu bringen. Und mein Unterthema ist, wohin blicke ich? Und das steht im Psalm 121, Vers 1 und 2. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich finde das als so eine starke Aussage, der nichts hinzuzufügen ist. Ich glaube, dass Gott liebt, wenn wir klare Aussagen treffen. Und während ich mir Gedanken gemacht habe, fiel mir ein Wort, ein ernstes Wort aus der Offenbarung ein, wo Gott oder der Engel zu Johannes sagt, oder er soll es aufschreiben, zu der Gemeinde in Laodicea, ich habe gegen dich, dass du weder warm noch kalt bist. Und weil du lau bist, will ich dich ausspucken. Das ist ein sehr hartes und ernstes Wort. Aber das soll uns nicht niederschlagen, sondern ermuntern, dass wir eine klare Aussage und einen klaren Willen Gott gegenüber bekunden. Ich hebe meine Augen auf und ich schaue, ob du mir hilfst. Ja? Jetzt muss ich auf mein Skript nochmal gucken, dass ich da weiterkomme. Ihr habt im Interview gehört, wie ich Christ geworden bin. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich bin auch dankbar, dass ich das mit einem Bibelvers bezeugen kann. Und dieser Vers steht im Epheserbrief, und zwar im 2. Kapitel, der Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet, und das nicht aus euch selbst, sondern Gottes Gabe ist es. Und dieser Vers war auch meine allererste Gebetserhörung. Ich habe ja erzählt, dass ich in der Gemeinde groß geworden bin und ich habe nie die Gemeinde verlassen. Und ich habe, Hunderte ist vielleicht zu viel, aber x Zeugnisse gehört von anderen Christen. Und alle sagten dann, oh, im Psalm 119 steht das und das und das darf ich über mein Leben stellen. Und das wollte ich auch gerne haben. Und da habe ich gebetet, Herr, schenke du mir ein Wort, was ich verstehe und was meinen Glauben ausmacht. Und dann habe ich im Epheserbrief gelesen und dann leuchtete dieser Vers nicht ganz so wie bei Nebukadnezar, ja, aber er leuchtete mir trotzdem ins Auge und ich verstand, das ist das, was mein Glaube ausmacht. Aus Gnade seid ihr gerettet und das nicht aus euch, sondern die Rettung kommt von außen, von Gott her, von Jesus her. Und diese Rettung muss ich bewusst annehmen. Und das ist mir sehr wichtig geworden und das möchte ich auch heute euch weiter sagen. Die persönliche Hinwendung zu Jesus und Jesus persönlich annehmen, das ist das Allerwichtigste. Und damit startet auch unsere Gotteskindschaft. Ich habe ja vorhin im Interview erzählt, dass ich religiös war und dass ich ein frommer Junge war und dass sogar die Ältesten gedacht haben, oh, der Herbert, der ist ganz okay. Aber hier in meinem Herzen, da war nichts. Da war nichts. Und als ich mich bekehrt habe, kam Jesus in mein Leben Und ich bin froh und dankbar, dass ich heute vor der Gemeinde sagen kann, jawohl, ich bin ein Kind Gottes. Und das ist aus Gnade geschehen. Und die Gnade will ich rühmen und weitersagen und bezeugen auch vor der Gemeinde und vor Gott auch. Als ich so alt war wie mein jüngster Enkel, wie der Elias, wie ich 11 war, lernte ich einen Mann kennen. Und zwar war das ein Schwerverbrecher. Sein Name ist Wolfgang Dück, oder war, er ist gestorben schon, Wolfgang Dück. Wir fuhren mit dem Gemeindechor nach Wetzlar auf dem Marktplatz. Der Chor sang 2, 3 Lieder und dann stellte sich Wolfgang Dück vorne hin und hat Straßenpredigt gehalten. Das hat mich als 11-Jähriger schwer beeindruckt. Einige Jahre später war Wolfgang mittlerweile zum Evangelisten geworden und er musste nicht mehr auf der Straße predigen, sondern in den Gemeindehäusern, Turnhallen und Stadthallen hat er gefüllt, weil er so ein starkes Wort hatte. Und ich war mittlerweile 19, da habe ich auch die Veranstaltung besucht und dann erzählte Wolfgang Dück, dass ein von ihm befreundeter Pfarrer ihn gebeten hat, Wolfgang, kannst du nicht nächste Woche den Gottesdienst übernehmen? Wolfgang sagt, das kann ich wohl machen, predigen, das kann ich, aber die Liturgie, ach, sagt der Pfarrer, ich schreibe dir ein paar Stichpunkte auf und du machst nur eine kleine Liturgie. Und dann beginnt der Gottesdienst und dann kommt der Punkt, wo das Glaubensbekenntnis dran ist. Und Wolfgang guckt auf seinen Zettel, Glaubensbekenntnis. Er hat aber keine Ahnung, wie das geht, wie das anfängt. Und er sagt, wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben. Alles still. Und es wird schon ein bisschen unruhig in der Kirche. Und dann sagt er nochmal, wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben. Still. Und dann ruft der Küster von vorne, Sie müssen beginnen. Und Wolfgang will sagen, ich und die Gemeinde, glaube an Gott, den Vater. Und dann hat Wolfgang eine Stunde gepredigt über das Wörtchen Ich. Das vergesse ich nicht bis heute. Und das ist ja 60 Jahre bald her. Und er hat damals herausgestrichen, wie wichtig es ist, das, was ich glaube. Nicht mein Hauskreis, mein Pastor, mein Nachbar, meine Eltern, meine Kinder oder wer auch immer. Ich muss sagen können, woran ich glaube. Und das hat er damals so deutlich herausgestrichen und gesagt, das muss ein jeder wissen. Und ich glaube auch, oder ich weiß auch, dass das für Luther ein Anliegen war. Und deswegen hat er den Katechismus damals geschrieben, weil damals die Christen lateinisch oder wie auch immer unterrichtet wurden und die einfachen Bauern und Landsleute konnten nicht artikulieren, was sie glauben. Und dann hat er den Katechismus geschrieben, damit jeder das lesen kann und wissen kann, wie lauten die Gebote, wie geht es Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und so weiter und so weiter. Das war also Wolfgang wichtig und das habe ich mir bis heute behalten, dass es wichtig ist, das, was ich glaube. Und das möchte ich auch euch zurufen heute Morgen. Überleg dir, wenn dich heute jemand fragt, an was glaubst du denn? Sagst du, ich gehe zur katholischen Kirche oder zur evangelischen oder zu den Freikirchlern in die Petrusgemeinde, dann ist es schön, wenn wir auf der Zunge etwas haben, was ich glaube. Das ist wichtig. Jetzt bin ich in meinem Skript ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich frei gesprochen habe. Nachdem ich mich bekehrt hatte, lief eigentlich mein Leben recht gut so. Mittlerweile hatten wir schon 2 Kinder, ein Haus gebaut, was ich selbst bauen durfte, weil ich Maurer gelernt habe. Das lief alles recht gut. Aber eines Tages wurde ich arbeitslos. Und ich will nachher von dem Goliath noch was erzählen. Die Zeit läuft. Ich versuche mich zu beeilen. Ich wurde arbeitslos. Und das war für mich mein Goliath. Das war mein Feind. Ich war damals 46 Jahre alt und natürlich für Rente viel zu jung. Aber um was Neues anzufangen, viel zu alt. Ich habe schon gesagt, dass ich Maurer gelernt habe und über 20 Jahre aus dem Beruf mittlerweile raus war. Und wir wissen ja alle, wie schnell sich im Beruf Änderungen breit machen, wo man dann nicht mehr mitkommt. Und dann habe ich mich beworben, quer durch die Republik, von Norderney bis nach Passau, um wieder Arbeit zu finden. Und dann hatte meine Frau die glorreiche Idee, bewerb dich doch mal als Hausmeister. Und das war die beste Idee, die meine Frau haben konnte. Das habe ich dann auch gemacht. Und das erste Einladungsgespräch hatte ich in Frankfurt bei der DLG, Deutsche Lebensmittelgesellschaft. Und bitte?
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft.
Okay, danke schön. Ein super Vorstellungsgespräch. Ich wurde sogar zum Direktor eingeladen und der hat mir 2000 D-Mark mehr geboten, als ich vorher in meiner Firma verdient hatte. Plus Dienstwohnung und eigene Garage und noch was. So, und dann sagte der Personalchef, Herr Drus, ich rufe Sie Freitagnachmittag an. Also, was ich noch dazu sagen muss, unter 80 Bewerbern waren nur 2 übrig geblieben und davon war einer ich. Und da hatte ich schon so eine Hoffnung, ja, meine Brust. Ich war zuversichtlich und nach dem guten Gespräch, das kann ja gar nicht anders sein, dass die mich nehmen. Aber dann kam der Freitagnachmittag. Um 2 Uhr kein Anruf, um 3 Uhr kein Anruf. Um 3:30 sagt meine Frau, willst du nicht mal anrufen? Ich sage, er hat versprochen anzurufen. Um 4:30 habe ich dann angerufen, weil ich es auch nicht mehr aushalten konnte. Und dann sagte er, Herr Drus, es tut mir leid. Naja, den Rest könnt ihr euch denken. Es wurde nichts. Da war ich sehr enttäuscht und war am Boden zerstört. Aber Gott war noch nicht zu Ende. Ich habe dann noch, ich muss das jetzt verkürzen, sonst... Ich habe dann in Kassel eine Arbeitsstelle bekommen, auch als Hausmeister in einem großen Verwaltungsgebäude. Und mit Wohnung auch. Und ein halbes Jahr Probezeit. Aber die Chefin sagte, sie können die Wohnung schon belegen, sie können schon wohnen hier. So, jetzt muss ich schnell verkürzen. 14 Tage vor Ablauf der Probezeit bekomme ich einen Brief, wir wollen Sie leider nicht übernehmen. Ich hatte die Wohnung schon eingerichtet und hatte mein Haus vermietet zu Hause und dann war ich platt. Aber Gott war noch nicht zu Ende. Und dann habe ich noch einmal gewechselt und da habe ich brutto verdient, was ich vorher netto hatte. Ihr wisst alle, was das bedeutet, was für ein Rückgang das bedeutet. Aber Gott war noch nicht zu Ende. Gott hat es besser noch gedacht für mich. Und zuletzt habe ich dann hier in Frankfurt bei der Handwerkskammer auch einen schönen Job als Hausmeister gefunden. Und da bin ich dann geblieben bis zu meiner Rente. Und ich kann nur sagen, das war das Beste, was Gott für mich ausgewählt hat. Ich bin ja gern, das habe ich vorhin im Interview nicht gesagt, ich bin gern Handwerker und gehe da drin auf und habe großen Spaß daran, mit den Händen irgendetwas zu machen. Und dort in der Handwerkskammer waren 30 Werkstätten, wo ich überall Zugang hatte, wo ich an jede Maschine dran durfte. irgendwann haben wir, der Andreas und ich, einen Feuerkorb gemacht. Da hatten wir eine Biegemaschine, wo man ein gerades Blech rundbiegen kann. Ja? Und viele andere Sachen. Damals fuhr ich noch Motorrad und die Maler, die hatten ein Sandstrahlgerät. Die haben mir in dem Helm meinen Namen reingraviert. Und meiner Frau auch. Natürlich nicht so ein Sandstrahlgerät, wo man Rost von den Eisen, das war viel, viel feiner. Ja, was will ich damit sagen? Gott, ich war enttäuscht, aber Gott hatte noch ein Joker, ja, und den hat er mir gegeben. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich so geführt hat. Jetzt gucke ich auf die Uhr und das, was ich eigentlich sagen wollte, bin ich jetzt gar nicht mehr dazu gekommen. Sag's noch. Okay. Also, wohin blicke ich? Eine ganz markante Geschichte ist ja die mit den Philistern und David und Goliath. Und da steht in Josua 17, 1. Samuel 17, dankeschön. Da steht ein Vers, dass Saul, also die Feinde hatten sich formatiert und das Volk Israel auch auf der anderen Seite. Und da steht, Saul sah auf die Feinde und bekam große Angst. Ja. Saul und ganz Israel, diese Rede, das kommt danach. Aber da steht, auch das Volk hörte den Goliath, wie er das Volk Gottes verlästert hat, und sie waren entsetzt. Also das ist nochmal ein bisschen eine Steigerung von Angst. Das war die Situation. Und warum war Saul so entsetzt und hatte Angst? Weil Gottes Geist von ihm genommen wurde. Ja, das steht in Kapitel 16 davor. Ich weiß nicht, habe ich das auch angegeben? Habe ich nicht. Aber da steht, dass Gott seinen Geist von Saul weggenommen hat, weil er ungehorsam war. Und deswegen schlich sich auch die Angst bei Saul ein, ja, wo der Geist Gottes war. Und wir wissen heute vom Neuen Testament, dass wir nicht einen Geist der Angst haben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und David nun, der kam ja dazu, jetzt versuche ich Gas zu geben, dass ich zu Ende komme, David nun war auch entsetzt, aber nicht wegen der Feinde, sondern er war entsetzt darüber, dass dieser unbeschnittene Philister es wagte, das Volk Gottes zu verhöhnen. Darüber war David entsetzt. Und das hat ihn motiviert, gegen diesen Goliath zu kämpfen. Und dann steht auch wieder, glaube ich, in Kapitel 16, dass Gott, bevor David jetzt schon König werden sollte, ihm schon seinen Geist gegeben hatte. Und David hatte das, was Saul verloren gegangen war, das hatte David schon bekommen, diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dann ist er los mit seiner Schleuder und ist in der Kraft Gottes gegangen, mit der Liebe zu seinem Volk, das er verteidigen wollte, und mit der Besonnenheit, noch an den Bach zu gehen und 5 Kieselsteine vorher zu suchen. Also das hat mich umgehauen, wo ich das gelesen habe. Diese Besonnenheit angesichts dieses Riesen, der 1,02 Meter größer war, wie ich jetzt bin. Ja? Und der einen riesen Speer und ein Schwert hatte, wo eigentlich David überhaupt keine Chance hat. Und David sagt, du kommst mit Schwert und Speer, ich aber komme im Namen des Herrn. Ja? Und das ist so gewaltig. Und das war eine Zuversicht, die dieser David entwickelt hat. Und er konnte es nicht zulassen, dass sein Volk, und er sagt sogar, die Gotteskämpfer, dass die verspottet und verhöhnt wurden. Und da hat er sich aufgemacht und den Ausgang wissen wir alle. Er hat den Philister umgehauen und hat den Kopf abgeschlagen. Und dann haben die Philister die Beine in die Hand genommen und sind geflüchtet. Ja? Er brauchte gar nichts mehr zu machen. Die sind weggelaufen und die Israeliten dann hinterher und haben sie alle zerrieben. Und ja, das ist so gewaltig. Weil es schon fast 10 ist, komme ich einfach jetzt zum Schluss. Und mein Unterthema sollte ja sein, wohin blicke ich? Und da habe ich ist mir ein Lied eingefallen, wo dieser Blick eine ganz große Rolle spielt. Und der erste Vers konzentriert nochmal ganz zusammen, worum es geht. Wohin wende ich meinen Blick? Vom Psalm 121 her. Und da heißt es in dem ersten Vers: Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündigt hat. Und dann kommt der Refrain. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Und das ist die Botschaft, die ich heute Morgen weitergeben will, möchte. Wohin schaue ich? Und das ist so wichtig, dass wir auf Jesus schauen und von ihm her Hilfe erwarten. Ich sage jetzt mal Amen.